So, sehen Sie alle einigermaßen von hinten auch, das sind nicht die Projektionen hier, also in der hintersten Ecke. Sehen Sie ja, hier auch? Ja, wunderbar. Wunderbar, na schön. Okay, ja, ich darf dann die nächste Session des Streiks für theoretische Philosophie eröffnen. Mein Name ist Felix Retter, ich komme aus München, habe aber hier in Wien unter anderem Philosophie studiert. Und es freut mich, dass ich Frau Maren Werle aus Freiburg vom Husserl-Archiv dort vorstellen darf als Referentin. Sie hat als Hintergrund Philosophie, ist gerade mit ihrer Abschlussarbeit unterwegs und wird uns einen mehr phänomenologischen Ansatz präsentieren, die Grenzen der Philosophie und ihre empirischen Horizonte, ein genetischer Ansatz aus phänomenologischer und kognitionspsychologischer Sicht. Frau Werle, bitte.
Genau, ich steige auch direkt ein. Also ich habe eine kleine PowerPoint, die läuft aber eher so im Hintergrund. Ich werde vorlesen und da stehen einige Stichworte, die aber im Text wieder aufgegriffen werden. So, zum Titel. Also eigentlich, üblicherweise fungieren die Philosophie und die Wissenschaftsgeschichte ja eigentlich als kritische Instanz, um den empirischen Wissenschaften ihre Grenzen aufzuzeigen. Also Stichworte sind hierbei ja zum Beispiel der Objektivismus, der den empirischen Wissenschaften vorgeworfen wird, oder der Reduktionismus, oder die Unthematisiertheit ihrer geschichtlichen Horizonte oder ihrer Begrifflichkeiten. Ich möchte das heute aber mal umkehren. Und umgekehrt soll hier mal gefragt werden, wo sich die Grenzen und Leerstellen der Philosophie eigentlich abzeichnen und ob sie anhand von empirischen Horizonten markiert oder gefüllt werden können. Die naturwissenschaftlicher und technischer Fortschritt stellen unsere Konzepte von Sein und Bewusstsein oder auch die klassische Logik manchmal radikal in Frage. Also genannt werden können hier etwa der Welle-Teilchen-Dualismus oder die Quantenmechanik in der Physik oder Ergebnisse der Neurowissenschaften oder der Robotik. Also man sieht, um die Grenzen der Philosophie aufzuzeigen, ergeben sich viele Ansatzpunkte. Ich beschränke mich aber im Folgenden auf die Grenzen der Phänomenologie im Anschluss von Husserl. Hierbei vertrete ich die These, dass sich aus der Thematik, insbesondere der genetischen Phänomenologie, das ist die Spätphilosophie von Husserl, notwendig ihre empirische Erweiterung ergeben muss. Als Kooperationspartner einer solchen genetischen Theorie schlage ich unter anderem die Kognitionswissenschaften und die kognitive Neuropsychologie vor. Man könnte auch andere Wissenschaften hinzuziehen. Da ich mich mit diesen besonders beschäftigt habe, verwende ich diese als Beispiel. So, das ist kurz die Gliederung. Zunächst gehe ich darauf ein, ich mache eine Unterscheidung in statische und genetische Fragestellung, werde es kurz umreißen, was ich damit meine. Dann werde ich auf die Themen der genetischen Phänomenologie eingehen und dann anhand dieser die Grenzen der Phänomenologie und ihre empirischen Horizonte skizzieren, um dann am Schluss zu versuchen, eine gemeinsame genetische Perspektive aufzuzeigen. So, kommen also Punkt 2, statische und genetische Ansätze. Das ist nur eine kleine schematische Tabelle. Da kann man, dachte, es wäre ganz anschaulich, da kann man später in der Diskussion vielleicht noch drauf eingehen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, sich einem wissenschaftlichen Thema zu nähern, in statischer oder genetischer Weise. Während eine statische Perspektive auf eine distinkte Definition und Abgrenzung gegenüber anderen Untersuchungsobjekten abzielt, verfolgt eine genetische Sicht gerade die Einbindung und Kontinuität des Phänomens in Bezug auf vermeintliche Vor- und Nebenbereiche und betont seine zeitliche Entwicklung. In der Phänomenologie Husserls stand zunächst die statische Analyse in Form einer eidetischen Bestimmung allgemeiner Bewusstseinsstrukturen im Zentrum. Nach und nach entwickelte sich allerdings eine genetische Perspektive, die nicht einzelne Arbeitsschritte im Blick hat, sondern den umfassenden zeitlichen und inhaltlichen Erfahrungszusammenhang. Nicht die fertige Gegenstandsbeziehung tritt hier in den Vordergrund, sondern deren passive Konstitutionszusammenhänge, wie zeitliche und assoziative Synthesen, die Rolle der leiblichen Empfindung und Bewegung oder die Affektion. All dies geht einer fertigen Gegenstandswahrnehmung im Sinne der Intentionalität voraus. Die theoretische Ebene der Kognitionswissenschaft, die sich an der Computertheorie des Geistes oder der Sprachphilosophie, zum Beispiel von Jerry Fodor, und dem Funktionalismus orientiert, ist in ihrer klassischen Form ebenfalls als statisch zu qualifizieren. Hier handelt es sich um rein formale und allgemeine Definitionen und Berechnungsregeln, wie etwa bestimmte Funktionen, Mechanismen und Repräsentationen. Die Definitionen dieser allgemeinen Theorie der Informationsverarbeitung haben sich im Laufe der Zeit und in Anbetracht neuer empirischer und technischer Erkenntnisse allerdings deutlich gewandelt. Von einer statisch ausgerichteten Theorie der Kognition als reiner Symbolverarbeitung hin zu einem dynamischeren Verständnis der inneren Prozesse als parallele und verteilte Informationsverarbeitung oder als dynamische Prozesse, die ohne jede symbolische Repräsentation auskommen. Weiterhin wurde die Situierung von kognitiven Prozessen, die Bedeutung der jeweiligen physischen oder biologischen Grundlagen und die Rolle der Interaktion von System und Umwelt diskutiert. Hierunter würden in der biologischen Neurowissenschaft zum Beispiel auch die neuronale Plastizität fallen, die ist stark die Interaktion zwischen dem System oder dem Organismus und der Umwelt ins Zentrum stellt, die nicht nur zu Beginn oder bei Kindern der Fall ist, sondern im ganzen Lauf des Lebens kann sich hier alles neu organisieren. Diese Tendenz schlägt sich auch in der empirischen Forschung der Kognitionspsychologie nieder. Als Beispiel kann hier die Aufmerksamkeitsforschung dienen. In dieser kenne ich mich besonders gut aus, deswegen das als Beispiel. Zum Beispiel, also hier wurde am Anfang in den 60er, 70er Jahren eher labor- und bildschirmzentrierte Such- und Selektionsaufgaben angewendet, die auf einen isolierten visuellen Input ausgerichtet sind. Man soll zum Beispiel ein rotes T suchen inmitten von grünen Tees und diese so schnell wie möglich identifizieren. Dies wurde aber geändert hin zu sogenannten Real-World-Experimenten, in denen auch die Wahrnehmung von ganzen Wahrnehmungsszenen oder bewegten Objekten mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Hinzu kommen auch entwicklungspsychologische und anthropologische Studien zur Entwicklung von Aufmerksamkeitsverhalten und gemeinsamer Aufmerksamkeit. Ich komme nun zu den Themen einer genetischen Phänomenologie. Was macht diese aus? Während Husserl sich zunächst um die Aufklärung von höherstufigen, bewussten, das heißt insgesamt aktiven, intentionalen Leistungen bemüht hatte, betont er in späteren Texten die passive Seite der Erfahrung. Jedem kategorialen Akt muss demnach ein sinnlicher Akt zugrunde liegen, und jede Aktivität der Vernunft setzt, Zitat, notwendig als unterste Stufe eine vorgebende Passivität voraus. Dass das Subjekt unmittelbar ein einheitliches Objekt erfahren kann, liegt nicht mehr an einem bedeutungsverleihenden Akt, der die zugrunde liegende Sinnesmaterie objektiviert, sondern an einer wesensmäßigen Genesis von passiven Synthesen, durch die das Subjekt auf eine Vorgegebenheit von Erfahrungsgegenständen später zurückgreifen kann. Die statische Intentionalanalyse geht somit über in eine genetische Konstitutionsanalyse, die den passiven Grundlagen von Wahrnehmung und Kognition auf den Grund gehen soll. Diese lassen sich in den zeitlichen und assoziativen Synthesen des Bewusstseins finden. Erstere ermöglichen durch die Struktur von Urimpression, Retention und Protention eine zeitliche Synthese der Sinnesdaten. Zugleich mit diesen formalen Synthesen müssen aber auch inhaltliche Spuren im Bewusstsein verbleiben, um assoziative Synthesen des Gegebenen nach Ähnlichkeit und Kontrast motivieren zu können. Das solchermaßen für sich Abgehobene entwickelt eine affektive Kraft, die die Aufmerksamkeit des Subjektes wecken kann. Auf der untersten Stufe der Passivität ist die zustande kommende Affektion für Husserl funktionell zwar einerseits durch die relative Größe des Kontrasts bestimmt, andererseits aber auch von, Zitat, bevorzugenden sinnlichen Gefühlen wie etwa der Wollust oder, Zitat, instinktive, triebmäßige Bevorzugungen. Das Konzept der Intentionalität erweitert sich somit in der genetischen Phänomenologie von einer expliziten Vorstellungsintentionalität hin zu einer fundierenden Triebintentionalität, die nunmehr als eine leiblich passive Tendenz zur Welt erscheint. Erinnert so ein bisschen an Heidegger und Merleau-Ponty schon in der Spätphilosophie. Auf diesen grundlegenden passiven Synthesen bauen sich weiterhin die bleibenden Spuren der Wahrnehmung auf gegenständlicher wie subjektiver Seite auf. Die Erfahrung hinterlässt in diesem Sinne ihre Spuren in Form von erworbenem Gegenstandssinn und Sedimentierungen. Jede Erfahrung des Subjekts hinterlässt so auf der normatischen Seite einen zeitlichen und inhaltlichen Horizont, der jede weitere Wahrnehmung mitbestimmt. Auf der noetischen Seite erhält das Subjekt aus früheren Konstitutionen bleibende passive Erwerbe, Verhaltensmuster und aktive Überzeugungen. Hier spielt zum Beispiel der Begriff der Habitualität eine große Rolle. Und dieser muss nicht nur, wie es der frühe Husserl tut, im Sinne von bleibenden Stellungnahmen und Überzeugungen gedeutet werden, sondern kann auch als ebenfalls passiv in Form von leiblichen Bewegungsmustern oder Fähigkeiten, die angefordert werden oder dem Lernen von Sinn in der Wahrnehmung, zum Beispiel, wenn man das erste Mal eine Schere wahrnimmt, also auf sehr viel passiveren Grundlagen. Auch hier liegt zwar meist ein erstes explizites Erlernen vor, jedoch kann man in Anbetracht experimenteller Befunde aus der Psychologie zu impliziten Lernvorgängen und semantische Verarbeitung auch von Habitualitäten sprechen, die sich von vornherein passiv generieren. In diesem Sinne kann argumentiert werden, dass der Unterschied zwischen einer zugrunde liegenden Passivität bzw. biologischen Dispositionen und den verschiedenen Schichten der höheren Habitualität lediglich gradueller Natur ist. Ich zitiere hier Nam In Lee. Genetisch betrachtet besteht also zwischen dem angeborenen Urinstinkt und der erworbenen Habitualität kein wesentlicher Unterschied. Beide stellen gemeinsam den sedimentierten Niederschlag, also das Erbe der vergangenen Erfahrung, dar. Weiterhin guckt sich das transzendentale Subjekt in seiner konkreten Form als ein verweltlichtes und verleiblichtes Subjekt. Die Leiblichkeit stellt für Husserl in diesem Zusammenhang die, Zitat, Bedingung der Möglichkeit einer Passivität im Subjekte dar. Einerseits ermöglicht uns der Leib als Empfindungsfeld und mit seinen Bewegungsmöglichkeiten allererst eine aktive und kontinuierliche Wahrnehmung. Andererseits ist er materieller Körper, der in der physischen Welt situiert ist und deren kausalen Gesetzen er unterliegt. In der Permanenz, mit der Leib all unsere Erfahrungen begleitet, ist er selbst jedoch zumeist in seinem Fungieren unthematisch. Gleiches gilt auch für seine durch die Erfahrung erworbenen Habitualitäten, Reaktionsweisen, Bewegungsabläufen und die Wegesysteme, sowie seinen biologischen Grundlagen und Prozessen. Der habituelle Leib, wie zum Beispiel Merleau-Ponty herausarbeitet, ist somit Träger unserer gesamten passiven Erfahrungsgeschichte, auch derjenigen, zu der wir selbst nie bewusst Zugang hatten, wie etwa zu unserer eigenen Geburt. Ich komme nun, wie man hier schon erkennen kann, zu den Grenzen der Phänomenologie. Dies möchte ich anhand dieser drei oberen Ebenen tun. Und zwar, das sind die drei klassischen Methoden der Phänomenologie. Deskription, die phänomenologische Reduktion und die eidetische Beschreibung. Ich gehe die jetzt Stückchen für Stückchen durch. Und das sind die Fazite, die Grenzen, die sich hier aufzeigen. Erstens ist die Phänomenologie als Deskription auf eine originäre Anschaulichkeit angewiesen. Oder zumindest in der Spätphilosophie müssen die Phänomene in irgendeiner Weise für das Subjekt erfahrbar sein. Genetische Themen wie die leibliche Habitualität oder passive Prozesse können aber aus der ersten Personenperspektive nicht mehr vollständig reflexiv zugänglich gemacht werden, beziehungsweise sie fallen nicht mehr in den Bereich der phänomenalen Erfahrung oder Anschauung. Die phänomenologische Methode geht somit von einer Deskription in eine Erklärung über. Ausgehend von dem Ergebnis der statischen Phänomenologie, dem fertigen Gegenstand der Wahrnehmung, auf den sich das Subjekt intentional bezieht. Oh, Entschuldigung. Genau, ausgehend von dem Ergebnis der statischen Phänomenologie, also dem fertigen Gegenstand der Wahrnehmung, auf den sich das Subjekt intentional bezieht, muss sie nun nach dessen genetischer Konstitution zurückfragen. Also welche passiven wie subjektiven Leistungen oder Prozesse vorangehen müssen, damit es zu einer bzw. gerade jener kohärenten Wahrnehmung des Gegenstands kommen konnte oder kam. Durch die phänomenale Anschauung können dementsprechend Rückschlüsse auf die passiven Strukturen des Bewusstseins getroffen werden. Sie können aber nicht eigens bzw. unabhängig von diesen erfahren werden. Auch wenn Husserl argumentiert, dass die passiven Strukturen Anteil an der phänomenologischen Wahrnehmung haben, bzw. in dieser implizit miterfahren werden, reicht dies für eine wissenschaftlich geforderte Evidenz, zumindest meiner Meinung nach, nicht aus. Um die Notwendigkeit solcher Strukturen nicht nur postulieren zu können, müsste man beweisen, dass normale Wahrnehmung ohne bzw. durch Störung dieser Prozesse nicht stattfinden kann. Dies wurde in der experimentellen Forschung auch getan. Also zum Beispiel, ich nenne hier nur einige Beispiele, man kann nachher in der Diskussion noch näher darauf eingehen. Zum Beispiel wurde das in der neurologischen Forschung das russische Zeitfenster aus Urimpression, Retention und Protension empirisch nachgewiesen, zum Beispiel von Erich Pöppel oder Francisco Varela. Und aber auch die Störung, gerade dieses potentionalen Zeitbewusstseins, also diese antizipativen Struktur, wurde in der psychopathologischen Forschung zum Beispiel als Schizophrenen festgestellt. Unter anderem ist hier Thomas Fuchs zu nennen oder verschiedene andere. Als Beispiel für eine empirische Überprüfung genetisch-leiblicher Strukturen kann unter anderem die neurologische Untersuchung von Wahrnehmungsstörungen angeführt werden. Paradigmatisch hierfür sind Untersuchungen zum visuellen Neglect oder der Deafferenzierung. Deafferenzierung, kurz zur Erläuterung, gibt sehr wenige Fälle. Es gibt den Fall Ian Waterman, der durch einen Hirnschlag ab seinem Nacken keinerlei Propriozeption oder taktuelle Empfindung mehr hat und sehr, sehr schwer, wie er dann lernen muss, über die visuelle Wahrnehmung sich ganz in Zeitlupe zu bewegen. Nicht nur zeitliche und assoziative Prozesse der Wahrnehmung übersteigen die Bereiche des expliziten oder phänomenalen Bewusstseins, sondern auch die leiblichen und habituellen Aspekte des Subjekts. Die anonyme Seite des Subjekts zeigt sich somit in automatisch verlaufenden Bewegungen und Verhaltensgewohnheiten über zeitliche und assoziative Synthesen bis hin zu neuronalen und biologischen Prozessen. Als Bestätigung für die Intermodalität von Sensorik und Motorik und deren Bedeutung für vorpersonale Anlagen zur Einfühlung und Empathie kann zum Beispiel auch die Entdeckung der Spiegelneuronen gedeutet werden. In dieselbe Richtung weisen Studien zum Imitationsverhalten bei Neugeborenen, sind auch recht bekannt von Melzer von 1977 oder auch 2005, und dem Zusammenhang der Repräsentation von Bewegungen im Gehirn und dem eigenen Körperschema. Dass Wahrnehmung und Lernprozesse nicht immer einer expliziten Aufmerksamkeit bedürfen und welche Rolle dabei leibliche Bewegungsmuster spielen, zeigen hingegen Experimente zur subliminalen Wahrnehmung und zum impliziten Lernen von Bewegungsabläufen und Regeln. Diese impliziten Lernprozesse funktionieren etwa auch bei Personen mit vollständigem Gedächtnisverlust und fordern somit eine Unterscheidung in eine eher sequenzielles, habituelles oder prozedurales Gedächtnis und ein explizites, episodisches Gedächtnis. Alle diese passiven Bereiche werden vom phänomenologischen Bewusstseinsbegriff mit einbezogen. Die Gradualität des Bewusstseins, die sich hier abzeichnet, lässt sich aber nur bis zu einem gewissen Grad aus der ersten Personenperspektive des Phänomenologen oder des Philosophierenden ableiten. Kommt zu zweitens die Grenzen der Epoche. Die Ausführung der phänomenologischen Methode der Epoche ist trotz ihres transzendentalen Status, genau wie Descartes Zweifelsgang in den Meditationes, auf ein ausführendes empirisches Subjekt angewiesen, den Philosophierenden. Obwohl man sich durch diesen methodischen Aufmerksamkeitswechsel vom Alltäglichen zur Welt und bei den Sachensein distanziert, um zunächst in neutraler Weise deren subjektive Gegebenheitsweise in den Blick zu bekommen, bleibt dieser Vorgang dennoch an die faktische Existenz und die jeweilige Motivation des Phänomenologen gebunden. Ob in dieser Reduktion die lebensweltlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Normen, Diskurse und Vorurteile tatsächlich eingeklammert werden können, wie dies das Postulat der Vorurteilslosigkeit von Husserl fordert, ist zumindest fraglich. Große Teile dieser sogenannten Vorurteile sind dem phänomenologisierenden Subjekt nämlich nicht transparent, sondern Teil seiner passiven Vorgeschichte. Motivationen, leibliche Bedürfnisse und Habitualitäten sowie implizit wirkende und inkarnierte kulturelle Normen. Diese passiven Interessenstrukturen operieren in der jeweiligen Erfahrung schon auf der vorgegenständlichen Ebene der Affektion. Wenn die phänomenologische Epoche ihren Ausgang aber allein von der Erfahrung eines individuellen Subjekts nehmen kann, diese Erfahrung aber grundsätzlich von individuell und kulturell variablen Interessen durchsetzt ist, muss dies dann nicht auch einen Einfluss auf die so gewonnenen eidetischen Strukturen haben? Um diese operativ wirksamen vorpersonalen Horizonte und Interessen sichtbar zu machen, reicht somit Reflexion und Introspektion aus der ersten Personenperspektive nicht aus. Hier bieten sich vergleichende Studien der Kognitionspsychologie und Neurowissenschaft an, die etwa die Auswirkungen leiblicher Habitualitäten auf die Wahrnehmung zum Beispiel von Bewegungen anderer Personen zum Thema haben oder kulturelle Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede untersuchen. Weiter können hier die Entwicklung früherer Erfahrungen auf die aktuelle Aufmerksamkeit und die Bewertung von Situationen überprüft werden. Die phänomenologische Grundansicht der Perspektivität jeder Wahrnehmung verweist insofern auch auf ihre eigene methodische Positionalität und bedarf anderer Perspektiven, um intersubjektiv gültig zu sein. Dies führt mich zum dritten Punkt. Die eidetische Beschreibung der Erfahrung kann per se die individuellen oder kulturellen Unterschiede der Erfahrung nicht berücksichtigen. Gerade diese werden aber in Phänomenen wie der Horizontintentionalität oder der Aufmerksamkeit virulent. Da hier verschiedene Motivationen und Intentionen als Selektionskriterien wirken, die sich im Individuum aus früherer Erfahrung und leiblichen Habitualitäten passiv generieren. Wenn die Phänomenologie dem Vorwurf des Solipsismus also wirklich etwas entgegnen möchte und Intersubjektivität nicht in Form eines universalen Subjekts oder in Analogie zur eigenen Erfahrung verstehen will, dann muss gezeigt werden, wie und warum meine und andere Erfahrungen sich unterscheiden. Eine solche notwendige Perspektivenübernahme und Horizonterweiterung könnte durch die dritte Personenperspektive der empirischen Wissenschaften erleichtert werden. Die notwendige intersubjektive Ergänzung der Phänomenologie, die von Husserl gefordert wird, muss also konsequenterweise auch naturwissenschaftliche Ergebnisse und Meinungen mit einbeziehen. Dies ergibt sich aufgrund der lebensweltlichen Fundierung der Phänomenologie, die wissenschaftliche Einsichten und die damit verbundenen technisch-praktischen Erweiterung unserer Selbst- und Welterfahrung mit einschließt. In den diesbezüglichen medizinischen, biologischen oder neurowissenschaftlichen Ein- und Ansichten von Körper und Gehirn zeigen sich damit zugleich die Grenzen der phänomenalen Erfahrbarkeit und die anonyme Seite des Subjekts, die auch Husserl in seinen späten Schriften betont. Die von Husserl geforderte intersubjektive Ergänzung darf sich deshalb aus heutiger Sicht nicht in einer innerphänomenologischen Kommunikation erschöpfen, sondern muss eine Ausweitung auf andere Wissenschaften zulassen. In diesem Sinne erweisen sich das wechselseitige Zusammenwirken einer phänomenologisch aufgeklärten Forschung einerseits und der Überprüfung der phänomenologischen Wesensbeschreibung anhand von aktuellen experimentellen Ergebnissen oder pathologischen Phänomenen andererseits als wünschenswert. Dies wird ja auch schon zu Genüge getan, dazu können wir nachher noch mal sprechen. Während die Phänomenologie in vielen Fällen eine begriffliche Differenzierung und die Aufklärung von Vorannahmen leisten kann, bietet umgekehrt die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung eine Horizonterweiterung. Für die Phänomenologie. Ist sie so in ihren Beschreibungen auf das Bewusstsein des Phänomenologen oder die sich aus der eidetischen Methode ergebenden allgemeinen Strukturen begrenzt, so können empirische Forschungen und Einblicke in das Wahrnehmungsverhalten anderer Menschen oder anderer Spezies verschaffen. Hierbei können auch die Unterschiede der individuellen Wahrnehmung zum Thema und so Vergleiche angestellt werden, etwa zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen, zwischen normalen und pathologischen Fällen oder zwischen Kindern und Erwachsenen. Ein weiterer Bereich, den die Phänomenologie nur schwer erreichen kann, ist ihre eigene Grenze, das Unbewusste oder Nichtgesehene. Aus phänomenologischer Perspektive ist etwas wahrgenommen oder nicht. Der Horizont der Wahrnehmung ergibt sich aus dem aktuellen Fokus und den kinästhetischen Möglichkeiten des Subjekts. Was allerdings einzelne Personen im Unterschied zu anderen von dem, was ihnen vom Experimentator objektiv präsentiert wird, bemerken oder nicht, kann dagegen nur aus der dritten Personenperspektive untersucht werden. Dasselbe gilt für die impliziten Einflüsse auf das weitere Verhalten durch sogenannte unbewusste oder subliminale Wahrnehmungseindrücke. Des Weiteren sind die mittlerweile sichtbar gemachten physiologischen Aktivitäten unseres Gehirns, die in Verbindung mit Erfahrung und Verhalten auftreten, nicht mit der phänomenologischen Methode zugänglich zu machen. Die neuronale Ebene ist zwar unmittelbar mit unserer Erfahrung verknüpft, aber nicht Teil dieser Erfahrung selbst. Durch die Rückbindung der phänomenologischen Methode an ein konkretes Subjekt, das diese gleich einer Meditation selbst ausführen muss, sind die so gewonnenen Ergebnisse der Phänomenologie selbst in die lebensweltlichen, das heißt auch kulturellen und wissenschaftlichen Situationen eingebunden, in der das jeweilige philosophierende Subjekt steht. Der Versuch einer vorurteilslosen, neutralen Betrachtung kann so nie gänzlich gelingen. Unsere leibliche Beschaffenheit und die damit verborgene, verbundene anonyme Seite des Subjekts bestehend aus biologischen Dispositionen, physiologischen Prozessen sowie leiblichen Bewegungsabläufen, habituellen Erwerben und so weiter, machen eine solche vollständige Reduktion unmöglich. Gerade für diese nicht reflexiv einholbaren, aber dennoch subjektiv motivierenden Horizonte braucht eine in diesem Sinne pragmatische Phänomenologie die Ergänzung durch die experimentelle Forschung. Ich komme nun zu meinem Versuch, beides zusammenzufügen. Da möchte ich zunächst erstmal auf die methodischen Unterschiede eingehen. Die kann man ja nicht einfach übergehen. Also, zunächst soll kurz auf die methodischen Unterschiede und Probleme eingegangen werden, um dann einen möglichen gemeinsamen Ausgangspunkt zu bestimmen. Hier sind zunächst die verschiedenen methodischen Zugänge der beiden Disziplinen zu ihrem Gegenstand zu nennen. Also die erste Personenperspektive und die dritte für die Phänomenologie und die dritte Personenperspektive für die Kognitionswissenschaft. Verbunden damit ist die Unterscheidung in eine personale Ebene, auf der die Erfahrungsbeschreibungen der Phänomenologie zu lokalisieren sind, zumindest klassisch gesehen, und eine subpersonale Ebene, mit deren Prozessen und Funktionen sich die Kognitionswissenschaft beschäftigt. Aus dieser methodischen Differenz ergibt sich ein sogenannter Explanatory Gap, der anscheinend nur schwer zu überwinden ist. Weiterhin wird der Phänomenologie ein rein beschreibendes Verfahren nachgesagt, während es der Kognitionswissenschaft und den empirischen Wissenschaften um eine objektive oder auch kausale Erklärung geht. Diese auf den ersten Blick unüberwindbaren Gegensätze können aber mit der Annahme eines gemeinsamen Ausgangspunkts der beiden Disziplinen unterlaufen werden. Als ein solcher Ausgangspunkt wird hier die Lebenswelt angesehen. Aus den lebensweltlichen Horizonten generieren sich Motivationen, Interessen und Diskurse, die unabdingbare Grundlage wissenschaftlicher Fragestellungen sind. Vor diesem Hintergrund ist die dritte Personenperspektive immer schon an die erste Personenperspektive gekoppelt. Umgekehrt weist die erste Personenperspektive über sich hinaus auf eine intersubjektive Dimension. Die dichotome Gegenüberstellung von subpersonaler und personaler Ebene soll weiterhin mit einem umfassenden Begriff der Subjektivität begegnet werden, der passive und aktive Elemente vereint. Denn betrachtet man eine handelnde Person, wie es in der alltäglichen Erfahrung oder aber auch in Experimenten der Fall ist, geraten solche Bereiche nicht isoliert, sondern nur in ihrem Zusammenspiel in den Blick. In gleicher Weise kann die obige Einteilung in eine beschreibende und eine erklärende Methodik relativiert werden. Die Phänomenologie bleibt in ihrer genetischen Fragestellung keineswegs bei einer Beschreibung von explizit bewussten Erfahrungen stehen, sondern versucht, deren passive Grundlagen zu erklären. Auch die experimentelle Kognitionspsychologie und Neurowissenschaft nimmt keine rein erklärende Position ein, sondern muss zwangsläufig auf theoretische Beschreibungen oder die Erfahrungsberichte der Probanden zurückgreifen. Die methodischen Bereiche beschreiben und erklären lassen sich demzufolge in der wissenschaftlichen Untersuchung nicht in strikter Weise voneinander trennen, sondern treffen sich in ihrem gemeinsamen Ausgangspunkt der lebensweltlichen Erfahrung. Wie könnte nun kurz zum Schluss eine solche konkrete Zusammenarbeit auf der empirischen Ebene aussehen? Hierzu muss man die empirische Ebene der psychologischen und neuropsychologischen Untersuchung in drei Stufen unterteilen. Also erstens die direkte Befragung von Versuchspersonen, zweitens die Beobachtung und Messung von Verhalten unter experimentellen Bedingungen und drittens die Beobachtung und Messung von physiologischen Veränderungen im Gehirn, die immer in Korrelation zu vorgegebenen experimentellen Aufgaben beobachtet werden. Bei der Befragung von Subjekten, aber auch in der Interpretation des Verhaltens, wird die psychologische Forschung zwangsläufig mit dem Problem des Bewusstseins konfrontiert. Die Verbalisierung von Erfahrung unterliegt demzufolge impliziten, das heißt den Probanden nicht explizit bewussten Einflüssen. Die befragten Personen äußern einerseits weit mehr als das, was sie momentan tatsächlich wahrgenommen haben sollten, und zwar aufgrund ihrer passiven Antizipationen, Interessen oder ihrer Ansicht darüber, was die Experimentatoren von ihnen erwarten. Andererseits werden viele Aspekte des momentan wahrgenommenen nicht bemerkt bzw. können nicht verbalisiert werden und verbleiben somit im Bereich des Impliziten. Die Evaluierung und das Einkalkulieren dieser subjektiven und gegenständlichen phänomenologischen Horizonte könnte hier hilfreich sein. Die Wahrnehmung und das Verhalten der Versuchspersonen stehen auch in einem solchen reduzierten experimentellen Kontext innerhalb einer gesamten Erfahrungsgeschichte. Durch den individuellen Zusammenhang, in dem das experimentelle Erleben nun eintritt, kann die Erfahrung der Versuchsperson im Einzelfall stark von den objektiv erwarteten Resultaten der Forscher abweichen. Nicht nur auf der Ebene der Interpretation von experimentellen Ergebnissen oder der Ausgestaltung von Fragebögen können phänomenologische Differenzierungen nützlich sein, sondern ebenfalls für das experimentelle Design selbst. Die Ausgestaltung eines Experiments unterliegt in der gleichen Weise wie die Interpretation gegenwärtig herrschenden Theorien und Paradigmen. Auch in diesem Kontext können phänomenologische Beschreibungen auf unhinterfragte Vorverständnisse aufmerksam machen und so zu neuen Perspektiven und Erkenntnissen beitragen. Die Unterscheidung verschiedener Erfahrungsebenen oder Arten auf die Umwelt aktiv Bezug zu nehmen, okay, das passt genau, sowie die damit voraus- und einhergehenden Motivationen, Horizonte und subjektiven Veränderungen können bei systematischer Darstellung neue Ideen und Aspekte für potenzielle Experimente liefern. Hierfür gibt es auch schon viele Beispiele, zum Beispiel von Sean Gallagher, der mit Neurowissenschaftlern zusammenarbeitet, bei Begriffen wie Sense of Agency, Sense of Ownership, Body Schema, Body Image. Da können wir nachher noch drauf eingehen. So, mein Fazit abschließend. Also festzuhalten ist, einerseits scheint es, als ob die von Seiten der Phänomenologie geforderte Berücksichtigung von Horizonten ihren eigenen Horizont bereits überschreitet. Andererseits gilt dies ebenfalls für eine rein kognitions- oder neuropsychologische Forschung, die aufgrund der engen Verbindung zur subjektiven Ebene sowohl ihrem Thema als auch ihrer Methode nach immer im Horizont der Erfahrungsgeschichten ihrer Probanden, des unmittelbaren Kontextes ihres Experiments oder ihrer eigenen subjektiven Verstrickung in das Untersuchte steht. Phänomenologie und Kognitionspsychologie, erste und dritte Personenperspektive, treffen sich jedoch unvermeidlich dort, wo der Ursprung der Frage nach dem wissenschaftlichen Thema allererst auftaucht, in der alltäglichen Erfahrung. Mit den Worten Merleau-Ponty's stellt die gemeinsame Welt der Erfahrung den Ort dar, an dem die unterschiedlichen Disziplinen ihrem Phänomen in seinem Umfeld und an seinen Horizonten begegnen können. Ich zitiere das Zitat auf der Folie: nicht außerhalb von uns und nicht in uns, sondern dort, wo beide Bewegungen sich kreuzen, dort, wo es etwas gibt. Das Verhältnis der verschiedenen Disziplinen müsste in diesem Sinne durch eine Art Hyperdialektik, das Wort habe ich Merleau-Ponty entlehnt, geprägt sein, die niemals zur Ruhe kommt. Ein solcher wechselt immerfort die Perspektiven auf das, was wir erfahren und untersuchen können und vollzieht in diesem Prozess eine ständige, gegenseitige, kritische Evaluierung der jeweiligen Sichtweisen. Solch eine dynamische Interaktion und fruchtbare Zusammenarbeit kann aber nur dann stattfinden, wenn die vermeintlich gemeinsamen Horizonte auch systematisch veranschaulicht oder in eine gemeinsame wissenschaftliche Begrifflichkeit gebracht werden. Dies kann hier aber nicht mehr geleistet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.